Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir sind ja dran, die Parallelen zu betrachten zwischen Josef und dem Messias Jesus. Wir haben bereits 143 Parallelen in der Josefsgeschichte ab Kapitel 37 gefunden. Wir stehen in Kapitel 45 und kommen nun zu Punkt 144. Gott sandte Josef, um Retter zu werden. Sven, darf ich dich bitten, zu lesen in 1. Mose 45. Das ist also gerade nach dem Moment, wo Josef sich schließlich seinen Brüdern zu erkennen gab. Eine ganz ergreifende Szene. Und da bitte, lies uns Verse 7 und 8.
Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharaos gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten.
Hier erklärt Josef, was seine Lebensmission war. Und mit welcher Klarheit kann er sagen, Gott hat mich hierher gesandt. Und zwar mit dem Ziel, eine Rettung zu schaffen. Und die Parallele ist so offensichtlich. In Johannes 3, Vers 17 erklärt der Herr Jesus, der Messias, gegenüber einem Führer des jüdischen Volkes, einem Mitglied des obersten Gerichtshofs, Nikodemus, liest du Johannes 3, Vers 17, bitte.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde.
Ja, also Gott, der Vater, hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um zu retten. Die Parallele ist so direkt und leicht ersichtlich. 145. Gott rettete einen Überrest der Familie Israels. 1. Mose 45, 7. Ich muss an dieser Stelle vielleicht sagen, alle, die zugeschaltet sind über den Livestream und das noch nicht wissen, Sie können dieses Skript runterladen, hier von mir aus gesehen rechts, unterhalb des Bildes. Dort gibt es einen Link und da kann man das ganze Skript mit den Parallelen 1 bis 163 runterladen. Und ausdrucken. Jetzt kommen wir also zu 145. Gott rettete einen Überrest der Familie Israels. 1. Mose 45, 7 nochmals.
Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung.
Danke. Also hier verwendet Josef diesen Ausdruck Überrest. Das sind also alle aus der Familie Jakobs, der auch Israel hieß, als Stammvater Israels, die zu dem Zeitpunkt noch lebten. Abraham lebte nicht mehr, Sarah, Isaak, Rebekka und so weiter. Auch Rahel, die Frau von Jakob, nicht mehr. Aber eben ein Überrest aus dieser Großfamilie, die später zum Volk Israel werden sollte, der sollte gerettet werden und diese schlimme Hungersnot damals von 7 Jahren überleben. Also, Gott rettete einen Überrest. Und nun lesen wir dazu Jesaja 37. Und da geht es um den zukünftigen Überrest Israels, der die Verheißung hat, in der Zukunft aus allen Nöten und der Bedrohung der Auslöschung Israels gerettet zu werden, um zu überleben. Jesaja 37, liest du 31 bis 32, Sven.
Und das Entronnene vom Haus Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzel nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein Entronnenes vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun.
Ja, da haben wir wieder diesen Ausdruck Überrest. Und ich möchte betonen, das ist ein ganz großes Thema in der biblischen Prophetie, der Überrest Israels. Es lohnt sich, das wäre jetzt eine Hausaufgabe, diesen Stellen nachzugehen. Es gibt von mir auch auf dem Internet, auf Sermon Online, einen Vortrag über den Überrest Israels. Und da trage ich auch schon eben die wichtigen Stellen zusammen. Es ist so, Gott hat verheißen, in der Endzeit werde er sein Volk aus aller Welt wieder nach Hause in ihr Land zurückführen. Wir sind Augenzeugen, wie das heute geschehen ist. Es sind nun über 6 Millionen, weit über 6 Millionen Juden mit Wurzeln aus aller Welt, aus allen 5 Kontinenten, zurück im Land. Aber die Bibel sagt voraus, es gibt noch eine große Drangsal für die ganze Welt. Einen letzten Weltkrieg, bevor Jesus Christus als König wiederkommt. Und dieser Weltkrieg wird ausgelöst werden von Norden her. Von Norden her wird Israel tödlich überrannt werden. 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Und Sacharja 13, Vers 8, das können wir auch gleich noch aufschlagen. Aber lassen wir Jesaja offen. Darf ich bitten, zu lesen Sacharja 13, 8 und 9.
Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr, 2 Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden, aber der 3. Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den 3. Teil ins Feuer bringen, und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott.
Ja, hier wird also davon gesprochen, dass eine Katastrophe kommen wird, bei der 2 Drittel im Land Israel umkommen werden. Heute ist es ja ganz erstaunlich zu sehen, wie Gott seine Hand über Israel hält. Seit 1948, seit der Staatsgründung, da wollten die umliegenden Länder Israel auslöschen, ausrotten. Nach 1,5 Jahren hat Israel überlebt und die 9 Armeen, die gegen Israel kamen, waren alle besiegt. Wie ist das möglich? Es war Gottes schützende Hand. Und so ist es gegangen in all den Existenzkriegen bis heute. Ständig wurde versucht, Israel auszulöschen. Und wir wissen, Hamas hat in ihrer Charta die Auslöschung Israels. Auch Hezbollah im Libanon, das Ziel ist die Vernichtung Israels. Iran ruft auf zur totalen Vernichtung Israels. Nun, Gott hält seine Hand über sein Volk. Und es ist so etwas von erstaunlich, wenn man denkt, wie viele Tausende von Raketen in jüngster Vergangenheit, im vergangenen Jahr, auf Israel abgeschossen worden ist und wie wenig Menschen dadurch zu Schaden kamen, direkt. Nun, das wird sich ändern in der Zukunft, wenn der Antichrist kommt und die Masse diesen Verführer akzeptieren wird. Dann wird diese schützende Hand so weggezogen werden, dass diese Katastrophe von Norden möglich sein wird. Joel 2 beschreibt das ganz eindrücklich, wie eine Armee von Norden herkommt und das ganze Land überrennt und verbrennt. Da, wo die Armee durchgeht. Vor der Armee ist das Land wie der Garten Eden und danach ist alles verbrannt. Aber Sacharja 13 sagt, 1/3 wird überleben. Und der wird umkehren zum Herrn und wird ihn erkennen, so wie die Brüder schließlich Josef erkannten. Und das wird geschehen mit Israel. Und dieser 1/3, das ist der Überrest Israels. Der wird an so vielen Stellen beschrieben, wie gesagt. Und er wird beschrieben als eben ein Überrest von Gläubigen, die dem Herrn so von Herzen anhängen. Und die sind richtig ein Vorbild für uns. Wenn man die Beschreibung liest von diesen zukünftigen Gläubigen, lernt man, was Treue heißt heute in unserem Leben. Nun, Dieser Drittel wird überleben und wenn man die Zahlen heute anschaut, weit über 6 Millionen Juden, also dieser Drittel wird mindestens 2 Millionen ausmachen. Über 2 Millionen. Und das ist gewaltig. Eine solche Verheißung hat die Schweiz nicht, dass ein Drittel in der Zukunft umkehren wird und errettet werden wird. Aber dieser Überrest, den wird Gott erhalten und durch diese schreckliche Zeit hindurchtragen. Wenn wir jetzt zurückgehen zu Jesaja 37, da wird gesagt, wo diese Erweckung ausgehen wird. Und ich muss noch hinzufügen, das habe ich noch nicht gesagt, diese Erweckung des Überrestes wird stattfinden nach der Entrückung der Gemeinde. Dann wird Gott nach Römer 11 wieder mit Israel ansetzen. Und Römer 11 sagt, ganz Israel wird dann gerettet werden, weil eben dieser Drittel überlebt, wird er dann ganz Israel ausmachen, und zwar eine ganze Nation, die wiedergeboren wird, die sich bekehren wird. Und jetzt Frage, wo wird diese Erweckung ausgehen?
Jerusalem.
Von Jerusalem. Ja, der Text sagt es direkt, denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Aber es ist ein Gedicht, es ist eine Verszeile im Hebräischen. Die nächste Verszeile, die das Gleiche mit anderen Worten ausdrückt, besagt, und ein Entronnenes vom Berg Zion. Also Überrest, das ist das Entronnene, die dem Gericht, den Gerichten entronnen wird. Dem Tod entronnen werden, entrinnen werden. Und zwar geht es aus vom Berg Zion. Wo liegt der Berg Zion? Ja, wo? In Jerusalem. Aber wenn du nach Jerusalem gehst, sagen die dir, der Nachbarhügel, der Südwesthügel der Altstadt, das sei der Berg Zion. Ja, also, es ist so, dieser, was du sagst, Zion 2, ist ein Berg, der erst seit 100 nach Christus belegt werden kann mit diesem Namen. Das ist also eine nachbiblische Bezeichnung. Aber die biblische Bezeichnung Zion ist immer der Tempelberg in Jerusalem, in Ostjerusalem. Und von dort aus wird die Erweckung gehen. Und dort ist die Klagemauer. Und dort ist die Davidstadt, die ja in den vergangenen Jahren wurde die immer jüdischer. Man hat über Mittelsmänner in Amerika und so weiter, hat man Haus um Haus aufgekauft und jetzt ist das eine jüdische Siedlung. Und die Davidstadt ist in dem Sinn einfach der Südabhang des Tempelberges. Von dort aus wird die Erweckung ausgehen. Das heißt also, offensichtlich aus dem orthodoxen Judentum wird diese Bekehrungsbewegung kommen. Das ist erstaunlich, weil heute ist es so, dass säkulare Juden sind im Allgemeinen leichter zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus als Orthodoxe. Aber diese große Erweckung wird von Berg Zion ausgehen. Ja, gehen wir zurück zu 1. Mose 45. Josef sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt, Vers 7, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und das führt uns zum nächsten Punkt, 146. Gott sandte Josef, um eine große Rettung zu bewirken. Wir haben schon gesagt, um Retter zu werden. Aber hier wird der Ausdruck verwendet, eine große Rettung. Und das ist sehr erstaunlich, wenn wir Hebräer 2, Vers 3 aufschlagen. Ja. Da wird der Kreuzestod des Messias, Jesus, so beschrieben. Sven.
Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, die den Anfang...
Mhm. Danke, das reicht schon. Also, die Rettung wird genannt große Errettung. Nebenbei gesagt, das wäre wieder eine Hausaufgabe, der Ausdruck große Errettung findet man in der Bibel 7-mal. Das erste Mal hier in 1. Mose 45, das zweite, sage ich mal noch, Richter 15, da geht es weiter mit 1. Samuel und so weiter bis ins Neue Testament. Aber im Alten Testament, muss ich betonen, im Alten Testament 7-mal große Rettung. Und natürlich damit ein Hinweis ab 1. Mose 45 auf die große Rettung, die der Herr Jesus durch sein Werk am Kreuz zustande gebracht hat. 147, Gott erhob Josef zum höchsten Herrn. Da lesen wir die Verse 8 und 9 in 1. Mose 45.
Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharaos gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sprecht zu ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht.
Danke. Also, Josef ist der höchste Mann geworden, der damaligen Welt. Und natürlich, in der Stellung könnte man sagen, war er Nummer 2 nach dem Pharao. Aber der Pharao hat sogar seinen Siegelring ausgezogen. Und eigentlich das Sagen in Ägypten hatte Josef. Also, zum höchsten Herrscher. Und nun lesen wir aus Apostelgeschichte 2, 36. Das ist Pfingsten. Und zwar ereignete sich da die Ausgießung des Heiligen Geistes. Auf welchem Berg in Jerusalem?
Zion.
Auf Zion 2. Auf Zion 2. Also schon ein wichtiger Berg, biblischer Berg. Auf Zion 2. Und danach hielt Petrus eine gewaltige Predigt. Und da lesen wir daraus heraus, Vers 36.
Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Petrus betont, dass Jesus Christus auferstanden ist aus den Toten, er ist in den Himmel gefahren und hat den Platz eingenommen zur Rechten Gottes. Das wird gerade in den Versen davor hier in Apostelgeschichte 2, betont und mit Psalm 110 unterstrichen. Und jetzt lesen wir dazu Philipper 2, und das hilft uns, Philipper 2 besser zu verstehen. Es gibt nämlich eine kleine Verständnisklippe. Sven, darf ich bitten, Philipper 2, ab Vers 5 zu lesen. Denn diese Gesinnung.
Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gleichheit, wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters.
Welcher Name ist gemeint in Vers 9? Ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist.
Emmanuel.
Aber den hatte er ja schon. Mit seinem Kommen in die Welt, Matthäus 1, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären, sie wird ihm den Namen Emmanuel geben. Aber hier wird ihm ein Name gegeben, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja.
Das Lamm, das erwürget ist.
Aber das Lamm war ja auch schon vorher. Wenn wir denken, Johannes der Täufer, ja, dort unten an der Taufstelle, sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt.
Ja, das stimmt. Aber da war noch nicht das Lamm, was wir denn auch in der Offenbarung lesen, was denn die sieben Siegel auftut. Das Lamm ist ein, natürlich ist das Lamm Gottes.
Ja.
Aber das war eine Veränderung von dem Lamm, was der Johannes der Täufer gesehen hat als wahrer Mensch, und dem Lamm, was uns in der Offenbarung gezeigt wird, das denn die sieben Siegel öffnet.
Ja, das ist natürlich das Lamm im Himmel, das verherrlicht ist und eben diesen höchsten Platz angenommen hat und darum auch verfügen kann und die sieben Siegel öffnen kann, das heißt das Gericht Gottes über die Welt bringen kann. Das hängt alles zusammen. Ah, jetzt haben wir noch eine Hilfe. Wie kommst du auf Kyrios, Herr? Wo steht das im Text? Ja, aber ich meine jetzt in Philipper 2. Vers 11. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Kyrios. Und das ist effektiv der Punkt. Nicht wahr? In Vers 5 wird dir gesagt, wir sollen so gesinnt sein wie Jesus Christus. Nämlich, er hatte die höchste Stellung. Er war Gott gleich, sagt Vers 6. Das war nicht etwas, das er an sich hätte reißen müssen, weil es ihm nicht gehörte. Darum hat er es nicht als einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Er war Gott, dem Vater, gleich. Seine Allmacht, seine Allwissenheit, in seiner Allgegenwart. Und trotzdem hat er sich erniedrigt. Das ist seine Gesinnung. Den höchsten Platz haben und trotzdem bereit zu sein, ganz niedrig zu werden. Er wurde Mensch. Und zwar wird gesagt, er hat sich selber zu nichts gemacht. Das heißt, wörtlich sich selbst entäußerte. Das Wort heißt eigentlich entleeren. Wenn man ein Gefäß voll hat mit Wasser und kippt, dann entleert man das. Das heißt, er war bereit, sich gering zu machen. Und zwar hat er sich eben so entleert, also begonnen, sich gering zu machen, indem er Knechtsgestalt angenommen hat. Also er hat freiwillig, obwohl er nie gehorchen musste, weil er Gott war, war er bereit, die Stellung von einem Diener einzunehmen. Und darum wird der Messias im Alten Testament an vielen Stellen Knecht genannt. Zum Beispiel in 5 Gottesknecht-Gedichten in Jesaja. Er wurde Knecht. Aber damit könnte man ja auch denken, ein Engel. Engel sind mächtiger als Menschen und haben auch ein größeres Wissen, größere Stärke, sagt 2. Petrus 2. Aber Jesus Christus wurde nicht ein Engel, sondern ein Mensch. Also, das heißt hier zuerst, er hat sich eben entleert, das heißt begonnen, sich niedrig zu machen. Er hat Knechtsgestalt angenommen, er wurde ein Knecht. Aber jetzt wird klar gemacht, im dritten Punkt, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Er wurde ein wirklicher Mensch. Und zwar nicht einfach jemand, der aussieht wie ein Mensch, aber übermenschlich war als Mensch. Nein, ein richtiger Mensch, der schlafen musste, müde war, Hunger hatte, essen musste und so weiter. In Gleichheit der Menschen geworden. Und dann geht es aber weiter und in seiner Gestalt, wie ein Mensch erfunden wurde. Das heißt, also er war nicht nur einfach ein Mensch geworden, sondern auch, wie er eben lebte, hat er wirklich menschlich gelebt. Gestalt, das griechische Wort, meint hier das wird erklärt in der Fußnote, der Elberfelder, Haltung, kann man auch übersetzen, äußeres Erscheinen. Im Griechischen ein anderes Wort als in Vers 6, da geht es um in Gestalt Gottes zu sein. Das meint das innere Wesen, Morphe. Aber hier ist Schema, das ist die äußere Erscheinung. Also wie er aß und im Schiff schlief und müde war, nach der Nachtwanderung, also nach, bis nach Sichar ging, an den Brunnen. Auch im Äußeren war er ganz klar als Mensch erkennbar. Vierte Erniedrigung. Und dann heißt es, sich selbst erniedrigte. Das ist der fünfte Punkt. Also er hat auch so als Mensch, war er bereit, als Mensch noch einen tieferen Platz einzunehmen. Ein Platz, wo er eben verachtet wurde. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, sagt Jesaja 53. So hat er sich als Mensch weiter erniedrigt, unter andere Menschen. Und dann wird gesagt, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Das heißt, er war bereit, in seinem Dienst, in seiner Hingabe zu sterben am Schluss. Aber nicht irgendein Tod, sondern ein ganz schrecklicher Tod, ein ganz besonders schändlicher Tod, bis zum Tod am Kreuz. Das sind also 7 Stufen der Erniedrigung. Und dann sagt Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Man kann sogar übersetzen, das Griechische, über die Maßen hoch erhoben. Und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Also hat er noch einen Namen bekommen, einen ganz speziellen Titel. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Jesus heißt er seit der Beschneidung, 8 Tage nach der Geburt. Aber da hat Gott ihm diesen Titel gegeben, Kyrios, als Mensch. Und darum heißt es, ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, indem man ihn eben nicht nur nennt Jesus, sondern
Herr.
Herr Jesus. Das ist etwas ganz Spezielles. In den Evangelien wird der Jesus normalerweise genannt Jesus. Da war er eben der Erniedrigte. Und dann ab der Apostelgeschichte. Petrus sagt, Gott hat ihn zum Herrn gemacht. Und jetzt muss man schauen, Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6, 7 lesen und anstreichen in der Bibel, wie oft kommt davor Herr Jesus. Und dann auch in den Briefen im Neuen Testament, Herr Jesus, Herr Jesus. Das ist dieser Titel, den er bekommen hat. Gott hat ihn zum höchsten Herrscher gemacht und er hat sich auf den Thron Gottes gesetzt. Und darum diesen Titel Kyrios bekommen. Also ein Titel, der typisch ist für Gott in der Bibel. Im Hebräischen wäre das Adon.
Adonai.
Adonai. Das ist, schau, in Israel, wenn du jemanden auf der Straße triffst, kannst du ihn nennen Shalom Adon Levi. Guten Tag, oder einfach. Man kann Shalom immer sagen, wenn man am Morgen, Mittag, Abend, wenn man begrüßt, wenn man sich verabschiedet. Also Shalom Adon Levi, dann sagst du, hallo, Herr Levi. Aber wenn du in Israel jemandem sagen würdest, Adonai Levi, dann wären die Leute echt schockiert. Das geht gar nicht. Und schauen wir noch Psalm 110 an. Dort wird von David prophetisch genau dieser Punkt beschrieben, wo der Jesus, der Messias, sich auf den Thron Gottes im Himmel setzen sollte. Also eben den höchsten Platz bekam. Sven, Psalm 110, Vers 1.
Von David ein Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße.
Danke. Also, der Herr sprach. Das ist Herr mit Großbuchstaben, das ist im Hebräischen was? Welcher Name? Jahwe, der Ewigseiende, Unwandelbare. Und dann, Jahwe sprach zu meinem Herrn. Was steht da in der hebräischen Bibel? Meinem Herrn.
Mi Adonai.
Jetzt ist Nathanael dran und nachher kommst du dran, Sven. Entschuldigung. Da steht effektiv Adoni. Adon und mein Herr, also so wie wir sagen, Monsieur auf Französisch, mein Herr heißt das, Adonis. Also anstatt Adon Levi kannst du sagen Adonis. Und dann sagst du was. Das ist dieser Ausdruck. Aber ich muss erklären, das haben natürlich die Massoreten, die Abschreiber des Alten Testaments, die haben ja im Mittelalter begonnen, mit Punkten und Strichen die Vokale anzuzeichnen. Und die haben hier angezeichnet, man soll lesen Adonis. Aber sie hätten auch Vokale so setzen können, dass man die gleichen hebräischen Buchstaben liest als Adonai. Wäre möglich. Ja. Und wenn man mit orthodoxen Juden diskutiert, dann würden sie sagen, ja natürlich, hier steht Adonis, das kann nicht anders sein. Und also der Messias wird da nicht mit einem göttlichen Titel bezeichnet, sondern wird Adonis genannt. Und dann sage ich, und jetzt Vers 5. Jesus, wenn?
Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns.
Ja, und da hat auch der masoretische Text Adonai. Adonai zu deiner Rechten. Und wer sitzt zu Rechten? Das ist der Messias. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und wer ist der Herr zu deiner Rechten? In jeder hebräischen Bibel ist das Adonai, der göttliche Titel. Und Adonai entspricht im Griechischen Kyrios. Die Septuaginta, die älteste griechische Übersetzung, hat an der Stelle Kyrios. Kyrios zu deiner Rechten. Und das ist dieser Titel, den Gott, dem Herrn Jesus gegeben hat, als er in den Himmel kam und aufgerufen wurde, sich auf den Thron Gottes als Mensch zu setzen. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein, nicht wahr? Aber als Mensch hat er sich erniedrigt und wurde dann erhöht und hat als Mensch diesen Titel Adonai Kyrios bekommen. Ja, das war jetzt also ein Exkurs aus Josefs Aussage, dass Gott ihn zum Herrscher über das ganze Land Ägypten gemacht hat. Und damit ein Hinweis wurde auf den Herrn Jesus. Wir gehen weiter. 148. Die Familie Jakobs, oder die Familie Israels, können wir sagen. Denn Jakob heißt auch Israel. Die Familie Israels sollte zu Josef gebracht werden. Liest du Sven 45, 9 bis 10.
Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sprecht zu ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne und dein Kleinvieh und deine Rinde und alles, was du hast.
Ja, also Josef beschließt, die ganze Großfamilie soll zu ihm kommen. Ich meine, er hätte ja sagen können, so, ich mache noch da kurz, bis die Hungersnot vorbei ist und dann lasse ich mich pensionieren und gehe nach Kanaan, zu meiner Familie, ins weiße Land. Nein, er lädt die ganze Großfamilie ein, nach Ägypten zu kommen, nicht nur für die Hungersnot, sondern dann auch darüber hinaus, nämlich für 17 Jahre, bis zum Tod von und dann blieben es noch weiter bis zum Auszug aus Ägypten. Ja, also, sie sollen kommen. Und in Kapitel 46 wird das ja dann ausführlich beschrieben, haben wir gelesen schon früher, 5 bis 28, wie die ganze Familie nach Ägypten kam, übersiedelte. Und dazu lesen wir jetzt Sacharja 8, 8. Israel sollte aus der Zerstreuung geholt werden und zu dem Messias Jesus gebracht werden. Sacharja 8, 8. Gott spricht. Bitte?
Und ich werde sie herbeibringen, und sie werden inmitten Jerusalems wohnen, und sie werden mein Volk, und ich werde ihr Gott sein, in Wahrheit und in Gerechtigkeit.
Ja, also es geht wirklich darum, die Juden aus dem Ausland zu holen. Wenn du noch Vers 7 dazu liest.
So spricht der Herr der Heerscharen, siehe, Ich werde mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne retten und ich werde sie herbeibringen.
Ja, also, die sollen aus dem Osten, aus dem Westen kommen, aus Amerika, aus China, Thailand und all den asiatischen Ländern, wohin sie zerstreut worden waren. Und was eben hier wichtig ist, ich, sagt Gott, werde sie herbeibringen. Und sie werden mein Volk sein. Also Gott will dieses Volk zu sich bringen. Sie werden so zum Messias Jesus gebracht werden. Und dann 149, die Familie Jakobs, Israels, die Familie Jakobs, Israels sollte nahe bei Josef leben. Also nicht nur einfach zu ihm kommen, sondern er wollte sie wirklich bei sich haben, haben wir gesehen. Und dazu lesen wir Psalm 148, Vers 14. Ja, bitte.
Und er hat erhöht das Horn seines Volkes, das Lob aller seiner Frommen, der Kinder Israel, des Volkes, das ihm nahe ist. Lobt den Herrn.
Ja, ist nicht schön, dieser Name? Das Volk, das ihm nahe ist. Also ich streiche meine Bibel die Namen an von den Gläubigen. Aber nicht nur einzelne Wörter, sondern auch Wortketten. Also hier zum Beispiel das Volk, das ihm nahe ist, das wäre so eine Bezeichnung. Nicht nur einfach ein Volk Gottes, sondern ein Volk, das Gott nahe ist. Und dazu noch zum Unterstreichen aus Sacharja 2. Verse 10 und 14, bitte.
Hui, hui, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr, denn nach den vier Winden des Himmels breite ich euch aus, spricht der Herr. Hui, entkomme Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels, denn so spricht der Herr der Heerscharen, nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen, und sie werden denen zum Raub sein, die ihnen dienten. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr.
Ja, also da geht es auch um die Rückkehr des jüdischen Volkes. Und zwar hier aus dem Land des Nordens, sieht man das? Vers 10. Und es wird noch gewarnt. Hui, hui! Der hebräische Ausdruck meint wirklich etwas Ähnliches wie wehe, wehe. Also es ist ganz schlimm, wenn man da im Land des Nordens ist. Und da wird gesagt, sie sollen fliehen aus dem Land des Nordens. Was ist das Land des Nordens? Aus dem das jüdische Volk fliehen musste.
Syrien?
Man muss ja immer schon gut davon ausgehen, von Israel. Die Himmelsrichtungen in der Bibel werden vom Land Israel aus gesehen. Ezekiel 5,5 sagt, Jerusalem hat Gott mitten unter die Nationen der Welt gesetzt. Und das ist ja am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Also von da aus muss man schauen, und Syrien ist im Norden, Libanon auch, aber Türkei auch. Und wenn man weitergeht, an anderer Stelle wird das Land des äußersten Norden erwähnt.
Russland.
Es ist Russland. Und es ist wirklich so, die erste Einwanderungswelle von Juden, große Einwanderungswelle, wann fand die statt? Ich habe das so viel mal gesagt.
1882.
Ja, 1882, genau. Und was war der Grund?
Die Judenverfolgung.
Pogrome in Russland. Was sagst du, Sven? Ja?
Also Judenverfolgung in Russland.
Judenverfolgung. Ja. Pogrom ist das russische Wort für Verfolgung. Und zwar hat man nach der Ermordung von Zar Alexander gesagt, die Juden sind schuld. Und dann haben Tausende von russischen Juden gesagt, jetzt ist genug. Die haben ihre Koffer gepackt und das gab dann eine Einwanderungswelle, die dauerte von 1882 bis 1903. Tausende sind gekommen aus dem Land des Nordens. Aber eben, weil sie so unter Druck kamen. Hui, hui, flieht aus dem Land des Nordens. Haben sie so gemacht. Das steht hier, 520 vor Christus etwa. Spricht der Herr, denn nach den vier Winden des Himmels breite ich euch aus, spricht der Herr. Das war ja damals noch nicht so. Das kam erst im Jahr 70 nach Christus und in den folgenden Jahrhunderten, dass das jüdische Volk weltweit in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut wurde. Aber dann heißt es in Vers 11, Hui, entkomme, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels. Ah, nochmals ein Hui, muss man auch wieder fliehen. Aber jetzt nicht aus dem Land des Nordens, sondern bei der Tochter Babels. Wo liegt die Tochter Babels? In welchem Land heute? Irak. Und das, so ist es geschehen. Als der moderne Irak gegründet wurde 1932, gab es weit über 100.000 Juden in Irak, in Babylonien. Biblisch gesprochen Babylonien. Und da sind über Jahre Fluchtwellen geschehen von Juden, weil sie unter Druck kamen. Im Irak sind die geflohen, bis heute praktisch alle draußen sind. Es sind vielleicht noch in der Größenordnung von 20 Juden im Land. Alle sind geflohen. Aber genauso wie es hier heißt, Hui, entkomme, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels. Nun, wird aber schließlich gesagt, dass der Herr kommen wird und er wird in der Mitte von Israel wohnen. Vers 14, juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und das entspricht dann dem, dass eben Israel aus der Zerstreuung zu dem Messias Jesus gebracht wird, der in ihrer Mitte wohnen wird. Im tausendjährigen Reich. Nächster Punkt, 150. Josef versorgte die Familie Jakobs mit Brot. Lesen wir 45,11.
Und ich will dich dort versorgen, denn noch 5 Jahre ist Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast.
Also, Josef gibt Brot. Psalm 132, Vers 15.
Ja. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen.
Und gerade dazu noch 146,7. Das sagt also Gott in Bezug auf Israel. 146,7.
Der Recht verschafft den Bedrückten, der Brot gibt den Hungrigen, der Herr löst die Gebundenen.
Und noch Vers 8.
Der Herr tut die Augen der Blinden auf, der Herr richtet die Niedergebeugten auf, der Herr liebt die Gerechten.
Und Vers 9.
Der Herr bewahrt die Fremden, die Waise und die Witwe hält er aufrecht.
Ja, danke.
Aber er krümmt den Weg der Gottlosen.
Danke. Also, der Brot gibt den Hungrigen. Das bezieht sich alles auf das tausendjährige Friedensreich. Aber jetzt versteht man, warum Jesus Christus bei seinem ersten Kommen die Volksmengen mit Brot ernährt hat. Einmal 5.000, einmal 4.000. Das war, um zu zeigen, dass er der Messias ist, der in der Zukunft einmal das so das ganze tausendjährige Reich tun wird, dass er Israel mit Nahrung versorgt. Und darum hat er auch die Augen der Blinden geöffnet, Denn gleich danach heißt es, Vers 8, der Herr tut die Augen der Blinden auf. Das waren alles Zeichen, die hinwiesen, er ist der Messias und er wird das einmal umfassend machen im tausendjährigen Reich. Ja, darum wird übrigens in Hebräer 6 werden die Wunderwerke, die die Apostel taten und auch solche, die dem Apostelkreis nahestanden, wie zum Beispiel ein Stephanus, die haben Wunderwerke getan und Hebräer 6 nennt die die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Das zukünftige Zeitalter, so spricht man im Hebräischen Haolam Haba, das ist das tausendjährige Reich. Das sind also Wunderwerke, die sollten einen Vorgeschmack geben von dem, was im tausendjährigen Reich geschehen wird. Da werden keine Kranken mehr sein, keine Blinden, keine Lahmen, aber das war nur ein Vorgeschmack, eben die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Das sollte nicht bedeuten, als Jesus Christus die Lahmen heilte und die Blinden, von jetzt an braucht es keine Spitäler mehr. Ja, sonst hätte das Christentum durch 2000 Jahre europäische Geschichte, hätten die auf die Spitäler verzichten können. Braucht es gar nicht. Alle werden geheilt. Aber das war nicht das Normale, sondern es war ein Zeichen. Und ein Zeichen weist eben auf etwas hin, ist noch nicht das Eigentliche. Ich glaube, wenn dort so ein Zeichen ist für Notausgang, dann sollte man eben nicht da beim Zeichen durchgehen, da schlägt man den Kopf an, sondern ein bisschen weiter unten. Das Zeichen weist auf etwas anderes hin, nämlich auf den Ausgang. Und so war das nicht das Eigentliche, sondern war es ein Hinweis, so wird es einmal kommen. Und es war vielmehr so, die Christen haben die Spitäler erfunden. Das ist eine genuin christliche Erfindung, Spitäler. Im Römischen Reich gab es keine Spitäler. Und auch keine Altenheime, auch keine Blindenheime. Das ist alles christliche Erfindung. Aber warum musste man das erfinden? Weil das eben, was die Apostel getan haben, Zeichen des zukünftigen Zeitalters waren. Und noch nicht das Normale. Aber es wies darauf hin. Ja, das war ein kleiner Exkurs. Und nun 151. Die Brüder Jakobs blickten in das Angesicht Josefs.
Und siehe, eure Augen sehen es, und die Augen meines Bruders Benjamin, dass es mein Mund ist, der zu euch redet.
Ja, also das war 45, Vers 12. Haben das alle jetzt? Vielleicht liest du es gerade nochmals. Das ist so speziell.
Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass es mein Mund ist, der zu euch redet.
Ja, also, die mussten Josef anschauen. Sein Mund, dann sieht man das Gesicht. Wenn man auf den Mund einer Person schaut, sieht man das Gesicht, die Augen. Und so haben sie ihn angeschaut. Und dazu Sacharja 12, Vers 10. Dort wird beschrieben, wenn Jesus Christus wiederkommt auf dem Ölberg und sich dann dem Überrest Israels offenbart, sich ihnen zeigt, dann sagt Sacharja 12, Vers 10.
Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden dort auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt.
Ja, danke. Also da wird von dem neuen Pfingsten gesprochen, dass Israel verheißen ist für die Zukunft. Am Anfang des tausendjährigen Reiches wird Gott den Heiligen Geist über Israel ausgießen. Pfingsten 32. Apostelgeschichte 2 war ein Vorgeschmack, eine Vorwegnahme. Und der Heilige Geist kam und ist geblieben bis heute. Aber wie kommt es, dass er dann nochmals ausgegossen wird? Ganz einfach. Bei der Entrückung wird der Geist wieder weggehen. Die Entrückung wird die Umkehrung sein von Pfingsten. Also der Geist, der kam, um zu wohnen, geht dann weg, um nicht mehr zu wohnen auf der Erde, sondern wieder so zu wirken wie im Alten Testament. Da war er ist allgegenwärtig, er wirkt überall. Aber wohnen heißt auf eine ganz besondere Weise sich offenbaren und gegenwärtig sein. Und da geht er bei der Entrückung weg. Und danach, wenn Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, wird das zweite Pfingsten geschehen. Der Heilige Geist wird wieder ausgegossen werden. Aber unser Thema ist jetzt dieses. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Also der Überrest, der in der Not der kommenden Drangsal, wenn Israel überrannt wird und zwei Drittel umkommen, man kann sich nicht vorstellen, wie die sich fühlen werden. In Daniel 12 nimmt man etwas wahr. Dort wird gefragt, wie lange werden diese Dinge dauern? Also diese schrecklichen Gerichte der Drangsal. Und dann wird gesagt, bis die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist. Heute vertraut Israel sehr stark auf eine Hightech-Armee. Es ist eine Art Science-Fiction-Armee. Wenn man wüsste, was die alles haben, man würde nur staunen. Das glaubt man fast nicht, welche Art von Waffen die besitzen. Und so ist ein sehr starkes Vertrauen auf die Armee. Und ich mag mich erinnern, zum Beispiel diese Nacht vom 13. auf den 14. April, als Iran diese 400 Geschosse abfeuerte. Da konnte man vielleicht mal aufstehen und miteinander sprechen, haben wir auch so gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnt ihr wieder schlafen gehen. Und am Morgen, es ist praktisch alles abgefangen worden. Kein einziger Israeli ist umgekommen. Ein Beduinenmädchen. Muslimisches. Schrecklich, nicht wahr? Aber die wurden abgefangen durch Iron Dome und das Arrow System. Und die haben ja ein mehrfaches Schutzsystem. Es ist unglaublich. Allerdings muss man sagen, in dieser Nacht war es übereffizient, also über das, was eigentlich mathematisch geht. Wirklich. Also 95% ist eigentlich die Grenze. Aber es war bei 99%. Aber Israel vertraut sehr stark darauf. Und das kann auch dazu dienen, dass man denkt, man kann ruhig schlafen. Die haben über unseren Köpfen, haben sie abgefangen. Aber der Moment wird kommen, wo die Kraft des heiligen Volkes, wie Daniel 12 sagt, wird zerbrochen sein. Und da werden sie nur noch auf den Messias hoffen und schreien, dass er kommt. Und dann, muss man sich vorstellen, kommt er. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und sie werden ihn anschauen, in sein Gesicht blicken. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Genauso wie diese Brüder auf Josef blickten und ihn reden sahen. Dieser harte Mann, der nur altägyptisch sprach mit ihnen und nur über einen Dolmetscher mit ihnen kommunizierte, plötzlich sagte er auf Hebräisch, Ani Yosef, Haodav Avichai, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Kann man sich vorstellen, wie die an seinem Mund gehangen sind? Akzentfreies Hebräisch. Es ist, Josef lebt. Und sie werden ihn sehen und werden auch seine Wunden sehen in seinen Händen und ihn fragen, was sind diese Wunden in deinen Händen? Und sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Mit dem Speerstich. Ja, also drum schon etwas ganz Besonderes. Die Brüder Jakobs blickten in das Angesicht Josefs. Und dazu müssen wir aber noch lesen, Jesaja 33, 17. Auch so ein ganz besonderer Vers.
Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. sehen werden sie ein weithin offenes Land.
Ja, ein ganz anderer Blick als beim ersten Kommen. Als wir ihn sahen, sagt Jesaja 53, hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen, verachtet von den Menschen und wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt. Und dann werden sie auf ihn schauen. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Ja, nächster Punkt. 152. Die Brüder sollen zu dem Vater über Josefs Herrlichkeit sprechen. 1. Mose 45, 13, da sagt Josef zu seinen Brüdern.
Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher herab.
Ja, das ist eigentlich eine wunderbare Umschreibung, was Anbetung ist. In der Anbetung sprechen wir zu dem Vater. Johannes 4 sagt, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und wir sprechen über den Herrn Jesus, über seine Herrlichkeit und was wir gefunden haben. Natürlich, der Vater weiß das alles, aber er hört das gerne, wenn es von uns kommt, was wir an ihm gefunden haben. So haben wir Gemeinschaft mit dem Vater. Also genau so berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, was mit ihm im Zusammenhang steht. Das ist Anbetung. Natürlich gibt es auch die Anbetung direkt des Sohnes. In Offenbarung 5 wird ja das Lamm Gottes angebetet. Auch der Sohn wird angebetet. Und das ist auch der Grund, vielleicht hat das jemand gemerkt, vorhin hatte ich Johannes 4 zitiert. Der Vater sucht solche als seine Anbeter. Aber ich habe ein Wort weggelassen. Ah, hast du es gemerkt? War es dir im Moment aufgefallen? Ja, gut. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Warum auch? Der Sohn auch. Die Anbetung des Sohnes und des Vaters, aber durch den Heiligen Geist. Obwohl Gott, der Heilige Geist, genauso allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist wie der Vater und der Sohn, finden wir keine einzige Bibelstelle, wo zu dem Heiligen Geist gebetet und wo der Heilige Geist angebetet wird. Aber er ist Gott. Warum so? Weil der Heilige Geist gibt den Anbetern die Kraft, um den Vater und den Sohn anzubeten. Und darum lesen wir zum Beispiel in Epheser 6, Vers 20, betend im Heiligen Geist. Diese Dativkonstruktion bedeutet im Griechischen in der Kraft von. Und auch in Judas, Vers 20, betend im Heiligen Geist. Also der Heilige Geist führt uns zu dem Vater und zu dem Sohn. Und darum sagt der Herr Jesus auch in Johannes 16, Vers 14 von dem Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Also wenn der Heilige Geist wirkt und stark wirkt, dann führt das dazu, dass der Herr Jesus groß gemacht wird. Und es ist dann eben nicht so, dass das dauernd gesagt wird, der Geist, der Geist, der Geist. Nein, der Geist will von sich aus in den Hintergrund gehen, um die Anbetung des Sohnes und des Vaters zu fördern. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Ein nächster Punkt. Ich habe hier noch Stellen angegeben. 1. Petrus 2, Vers 5. Da wird gesprochen darüber, dass wir Gott, dem Vater, Schlachtopfer darbringen, wohlgefällig durch Jesus Christus. Also diese Schlachtopfer sprechen nicht vom Vater, sondern vom Sohn. Das ist eben das Reden zum Vater über den Sohn und sein Opfer. Und auch Hebräer 13, Vers 15 spricht davon, dass wir eben durch das, was wir im Gebet sprechen, Schlachtopfer Gott darbringen, indem wir über das Opfer des Sohnes zu ihm sprechen. 153. Benjamin weinte in Gemeinschaft mit Josef. 1. Mose 45, 15.
Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihnen, und danach redeten seine Brüder mit ihm.
Ja, also denen ist ja fast das Herz stillgestanden, nicht wahr, als Josef sich ihnen mitteilte. Und alle scheinbare Härte war weg. Und sie merkten, er hat uns völlig vergeben. Und die besondere Beziehung zu Benjamin kommt also zum Ausdruck. Er fällt Benjamin um den Hals, weint an seinem Hals. Und da lesen wir nochmals Sacharja 12, Vers 10.
Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt.
Ja, nur weiter bis Vers 14.
An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad Rimon in der Talebene Megiddo. Und wehklagen wird das Land, jede Familie für sich, die Familie des Hauses Davids für sich und ihre Frauen für sich, die Familie des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, die Familie des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, die Familie der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich, alle übrigen Familien, jede Familie für sich und ihre Frauen für sich.
Ja, also, wir haben das schon vorhin gelesen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Jesus Christus wird kommen und der Überrest wird so auf ihn schauen. Und jeder wird wissen, das ist derselbe Mann, der vor 2000 Jahren vor den Toren Jerusalems durchbohrt worden ist am Kreuz. Und dann werden sie über ihn wehklagen. Und zwar nicht nur in Jerusalem, haben wir gelesen, wo auch? Es steht im Text. Wie in der? Es wird verglichen, diese Wehklage in Jerusalem wird verglichen mit der Wehklage in der Talebene Megiddo. Also es wird daran erinnert, einmal gab es ein ganz, ganz trauriges Klagen in Hamagedon. Die Talebene Megiddo, das ist ja diese riesige Ebene in Nordisrael, Hamagedon. Und was war der Grund? Das war der Tod von Josia. Dieser treue König Josia wurde ermordet und da hat Israel geweint, bitterlich geweint über diesen wunderbaren König, der getötet wurde. Und darum wird das verglichen, das wird so sein, eine Wehklage vergleichbar mit dieser Wehklage in Hamagedon. Aber eben Jerusalem wird ja genannt in Vers 11, ganz Jerusalem wird weinen, aber noch mehr. Das Land, Vers 12, und wehklagen wird das Land, ganz Israel wird wehklagen. Also ein Drittel wird überleben. Und dieser Drittel wird sich bekehren und den Messias Jesus erkennen in dieser Zeit der Not, wo sie auf nichts mehr vertrauen können. Amerika schon gar nicht. Deutschland schon gar nicht. Aber auch nicht auf ihre eigene Armee, sondern sie werden sehen, nur noch der Messias. Und das ist dieser Messias, der durchbohrt worden war. Und so werden sie über ihn wehklagen. Wie konnte das sein, dass wir ihn damals nicht erkannt haben? Und wir werden Jesaja 53, so wie es steht, beten können. Für wahr, um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und die werden weinen, wenn sie das so rezitieren. Aber jetzt wird da noch gesagt, jede Familie in Israel wird da teilnehmen. Aber immer Männer und Frauen getrennt. Also genau so, wie an der Klagemauer gebetet wird. Da die Männer, da die Frauen. Warum sagt die Bibel, dass die da getrennt weinen werden? Was ist der Grund?
Der Schmerz einer Mutter über ihr Kind was tot ist, ist noch ein ganz besonderer Schmerz. Sie hat es geboren, sie hat es vorher ausgetragen. Sie hat es geboren, sie hat es genährt, gestillt. Und jetzt aufs Mal ist es tot. Das ist ein anderer Schmerz, denke ich, als das von einem, als der von einem Vater. Es ist eine besondere Beziehung, die eine Mutter zu ihrem Kind hat.
Ja. Wobei, da ist es ja, sind es ja alle Frauen aus Israel, die werden weinen über den Messias, nicht wahr? Also, ja, ja. Du meinst ja schon in diesem Sinn, nicht wahr?
Ja, ja, natürlich. Ja.
Also, du meinst, dass die Frau das anders empfindet als, als der Mann. Ja, so wie die Töchter Zions. In Lukas 22, da waren ja Frauen, die wehklagten, als der Herr Jesus nach Golgatha hinausging. Und er sagt, ihr Töchter Zions, klaget über euch und eure Kinder. Aber die haben dort wirklich geweint im Mitgefühl. Ja, aber es ist noch ein Punkt, der eben zu beachten ist. Eine Frau kann sehr leicht leben auf dem Glauben ihres Mannes. Ja, quasi von dem, was er zu bieten hat. Und es ist eigentlich wie passiv. Und das Umgekehrte gibt es auch. Vielleicht sogar noch mehr in der Praxis. So im Glauben faule Männer. Und die Frau hat wirklich die ganze Inbrunst und Hingabe an den Herrn. Und das darf nicht sein. Jeder muss ganz persönlich vor Gott stehen. Und da kann er nicht sagen, ich bin verheiratet. Schön. Aber eben allein, als einzelner Mensch. Es ist so wichtig, wenn man verheiratet ist, daran zu denken, wir sind auch dann noch Singles. In dem Sinn, dass wir persönlich vor Gott stehen. Und dieses persönliche Glaubensleben ist ganz wichtig. Und das wird hier betont. Oh, die Zeit ist schon vorbei und ich wollte noch etwas ganz Schönes sagen zu diesem Text. Ich war, erste Frage, wer spricht in diesem Text? Ich werde den Geist ausgießen, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wer spricht?
Jesus Christus?
Ja, der Herr. Auf jeden Fall. Aber jetzt im Text, direkt im Text, wie du sagst, der Herr. Mit welchem Vers beweist du das?
Also es geht im Vers 8 ja los. An jenem Tag wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen.
Genau,
genau. Und dann kommt erstmal im Vers 10 der Wechsel zu ich.
Ja, und aber eigentlich könntest du noch weiter zurückgehen, denn das Ich hast du auch in den Versen früher. Zum Beispiel Vers 4. An jedem Tag spricht der Herr, werde ich. Du kannst noch weiter zurückgehen, am besten zu Vers 1.
Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet und des Menschen Geist in seinem Inneren gebildet hat. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale ja, für alle
genau. Völker. Also da ist klar, wer spricht. Der Herr mit Großbuchstaben, Jahwe. Und du kannst noch ein bisschen weiter zurückgehen. Wirklich 1a. Ausspruch des Wortes des Herrn über Israel. Im ganzen Kapitel spricht Jahwe, der Ewigseinende, der Unwandelbare. Aber jetzt kommt die Nachfolgefrage. Es ist auch klar, wer spricht. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ja, wie kann man den ewigen Gott durchbohren?
Ja, wenn er Mensch wird.
Wenn er Mensch wird, genau. Und darum heißt es in Kapitel 14, Jahwe, der Herr, seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Jahwe hat Füße, ja, wenn er Mensch wird. Und jetzt aber kommt noch eine Nachfolgefrage. Wenn wir genau lesen, in 12, Vers 10, in der Mitte, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn. Ja, es ist plötzlich über ihn. Und wirklich, im hebräischen Text steht über ihn, nicht über mich. Was machen wir da? Ein Hinweis auf die Trinität, dass Gott drei einig ist. Ja, also hier mindestens zwei Personen sind der Gottheit. Denn Jahwe sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und Jahwe sagt, sie werden über ihn wehklagen. Ja. Jetzt spricht nicht mehr der Sohn, sondern der Vater. Aber im Alten Testament wird eben der Sohn Jahwe genannt, der Vater Jahwe und auch der Heilige Geist wird Jahwe genannt. Das kann man alles schön beweisen. Es gibt ein Video von mir über die Gottheit des Herrn Jesus und ein anderes über die Gottheit des Heiligen Geistes, wo wir genau das zeigen, wie, dass der Heilige Geist Jahwe ist. Ja, jetzt müssen wir aber zum Schluss kommen. Und trotzdem noch eine Frage. Wer wollte? Insgesamt drei Personen, ja? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber hier in diesem Vers sieht man zwei. Ja? Sie werden auf mich blicken, sie gebohrt haben und sie werden über ihn wehklagen. Spricht der Vater über den Sohn. Aber es ist immer noch Jahwe. Ja, dann wollen wir hier schließen. Also das ist die allerletzte Frage. Ja. Ha, das ist eine gute Frage. Wie wird im Judentum diese Stelle interpretiert? Im orthodoxen Judentum heute wird gesagt, der Messias, wenn er kommt, wird ein normaler Mensch sein. Also sie akzeptieren das nicht. Und trotzdem in ihren eigenen Schriften, im Talmud, wird gesagt, dass diese Stelle mit dieser Wehklage bezieht sich auf den Messias. Also wenn Sie ganz logisch denken, dann müssen Sie sagen, ja, aber dann muss er Gott sein. Und das Gleiche an ganz vielen anderen Stellen, wo die Rabbiner sagen, das ist der Messias. Und wenn man hingeht, das ist aber Jahwe. So geschehen an der letzten Debatte mit Rabbi Igor Itkin. Ich habe erwähnt, Jesaja 8, wo gesagt wird von dem Messias, er wird zum Stein des Anstoßes sein. Und ich habe gesagt, Sie sind gerade der Beweis dafür. Denn Sie stoßen sich an Jesus Christus als Messias. Und ich habe aus dem Talmud zitiert, wo gesagt wird, diese Stelle mit dem Stein des Anstoßes bezieht sich auf den Messias. Gut. Und dann hat er die Stelle nochmals angeschaut. Und das war also live, hat er die Stelle angeschaut. Und dann sagte er, ja, aber hier geht es ja um Jahwe. Das ist gar nicht der Messias. Jetzt haben Sie es gesagt. Ja, in den Versen vorher merkt man, dieser Stein des Anstoßes ist Jahwe im Bibeltext. Und daraus folgt, dann muss aber der Messias Jahwe sein. So einfach. Ja, dann wollen wir jetzt aber wirklich schließen.